Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Heute Nachmittag werden wir uns mit dem 2. Timotheusbrief beschäftigen. Der 2. Timotheusbrief trägt einen besonders feierlichen Charakter. Er ist das letzte Schreiben von Paulus im Neuen Testament. Verfasst wurde dieser Brief in seiner Todeszelle in Rom. Paulus sah, wie sein Lebenswerk begann, unter schlechten Einflüssen zu degenerieren, ohne dass er noch etwas dagegen durch persönliche Intervention hätte unternehmen können. In 2. Timotheus 1, Vers 15 schreibt er: Du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben, unter welchen Phygelus ist und Hermogenes. Asien war eine Provinz in der heutigen Türkei, Westtürkei, also diese Provinz, wo Ephesus, Smyrna, Pergamus und so weiter, all diese Gemeinden aus Offenbarung 2 und 3 waren, ein Gebiet so groß wie die Schweiz. Und da hat Paulus besonders lang gewirkt, Apostelgeschichte 19, mehrere Jahre. Und jetzt in diesem Brief sagt er: Alle, die in Asien sind, haben sich von mir abgewandt. Also, sein Lebenswerk bricht zusammen, ohne dass er etwas dagegen durch persönliche Intervention hätte unternehmen können. Dies nimmt er zum Anlass, um die letzten Tage, die Endzeit der Christenheit zu beschreiben, wenn der totale Zusammenbruch des Zeugnisses kommt. Ich lese ganz kurz aus 2. Timotheus 3, Vers 1. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Frömmigkeit haben, ihre Kraft aber verleugnen, und von diesen wende dich weg. Was sich in der Zeit des Paulus im Ansatz entwickelte, sollte in großem Maße die Christenheit in der Zeit vor der Wiederkunft Christi kennzeichnen. Dieser Brief gibt viele ganz konkrete und persönliche Verhaltensanweisungen in einer Zeit des allgemeinen Abweichens von den Belehrungen der Bibel. Und damit ist dieser Brief ein hochaktuelles Dokument in einer Epoche der Verführung und des unaufhaltsamen Niedergangs. Zunächst schauen wir uns an, wer ist der Adressat. Ich lese 2. Timotheus 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, nach Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist, Timotheus, meinem geliebten Kind, Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. Also der Brief richtet sich an Timotheus. Es ist ein persönliches Schreiben, also nicht an eine Gemeinde gerichtet, wie viele andere Briefe von Paulus. Und Paulus selbst ist der Autor. Timotheus war damals in Ephesus, also in der Provinz Asia. Das wird im Brief selber nicht gesagt, aber in vielen griechischen Manuskripten gibt es am Schluss einen Zusatz durch die Abschreiber und da wird vermerkt, dass dieser Brief nach Ephesus geschickt wurde und dass er aus Rom geschrieben worden war. Das ist also nicht, diese Information gehört nicht zum Bibeltext, aber die ist bei vielen griechischen Manuskripten am Schluss noch zugefügt worden. Zeit der Abfassung 66, 67 nach Christus. Eben geschrieben im Gefängnis zu Rom, wie man aus der Zusatzbemerkung in den meisten Handschriften sehen kann, kurz vor dem Märtyrertod des Paulus. Ich lese dazu aus 2. Timotheus 1, Vers 16. Der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig auf und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Erbarmen finde an jenem Tage. Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du am besten. Also hier wird ausdrücklich Rom erwähnt. Paulus ist dort gefangen. Und der Bezug auf Ephesus ist hier da. Also Timotheus wird sehr stark mit Ephesus in Verbindung gebracht. Und es war tatsächlich so, dass er zur Zeit dieses Briefes eben dort war. Kapitel 4, Vers 6 zeigt den Ernst der Situation, in der Paulus war. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt. Und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Im Tempel zu Jerusalem wurde ja ganz am Ende des täglichen Brandopfers, das tägliche Brandopfer war das erste am Morgen um 9 Uhr aufgelegt und das letzte, das Abendbrandopfer, um 3 Uhr nachmittags aufgelegt im Schnitt. Und am Ende des Opfers wurde Wein ausgegossen in ein Gefäß, das auf dem Altar montiert war. Und dieses Ausgießen des Weines, auch ein Bild des Blutes, das versinnbildlicht gewissermaßen die völlige Hingabe in den Tod. In Jesus Christus hat sich das erfüllt, so wie es in Jesaja 53 heißt, er hat seine Seele, also sein Leben, sein Blut, seine Seele ausgeschüttet in den Tod und ist den Übertretern beigezählt worden. Schluss von Jesaja 53. Und wenn Paulus hier sagt, ich werde gesprengt als Trankopfer, dann meint er gewissermaßen, jetzt ist er da, kurz vor seinem völligen, steht er vor seinem völligen Blutvergießen. Als, gewissermaßen eben als, wie ein Schlachtopfer. Vers 8, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Also da wird ganz klar, Paulus wusste sich unmittelbar vor seinem Märtyrertod. Wir haben letztes Mal den Kolosserbrief hier miteinander studiert. Und da haben wir gesehen, der Kolosserbrief, der wurde schon im Jahr 62 nach Christus geschrieben. Zur Zeit der ersten Gefangenschaft von Paulus in Rom. Das ist die Gefangenschaft, die am Schluss von Apostelgeschichte 28 beschrieben wird. Und da war, aus dieser Gefangenschaft wurden auch weitere Briefe geschrieben, außer dem Kolosserbrief eben auch der Epheser, der Philipperbrief, aber auch der Philemonbrief und sogar der Hebräerbrief. Paulus wurde aber offensichtlich dann wieder freigelassen nach 2 Jahren Gefangenschaft. Darüber habe ich letztes Mal in Verbindung mit dem Kolosserbrief gesprochen und auch beim Epheserbrief. Und nach dieser Freilassung ist er dann unter anderem nach Spanien gereist. In Römer 15, Vers 24 hat ja Paulus Jahre zuvor schon angekündigt, dass er gerne nach Spanien reisen würde. Und es gibt eine frühchristliche Überlieferung, die sagt, dass Paulus bis ans äußerste Ende im Westen das Evangelium gepredigt hat. Und das äußerste Ende im Westen, das war eben Spanien. Offensichtlich ist er also nach der ersten Gefangenschaft auch nach Spanien gekommen. Er ging auch nach Kreta, denn in Titus 1, Vers 5, dort spricht Paulus davon, wie er Titus in Kreta zurückgelassen hat, um dort in jeder Stadt Älteste in seiner apostolischen Autorität stellvertretend für Paulus einzusetzen. Das kann man nicht irgendwo unterbringen in der Apostelgeschichte, in den 4 Missionsreisen. Das stammt also aus der Zeit nach der ersten Gefangenschaft, nach Apostelgeschichte 28. Erwähnt wird auch Nikopolis, eine Insel im Mittelmeer, eine griechische, Titus 3, Vers 12, wo Paulus sagt, dort möchte er überwintern. Kann man auch nicht in den 4 Missionsreisen einordnen, muss also aus einer späteren Zeit stammen. Dann war Paulus auch in Mazedonien, was er in 1. Timotheus 1, Vers 3 berichtet. Er ist nach Mazedonien weitergereist und hat Timotheus zurückgelassen. Und offensichtlich kann man ableiten aus 2. Timotheus 4, Vers 13, ist er in Troas verhaftet worden und kam dann in die zweite Gefangenschaft. In 2. Timotheus 4, Vers 13 lesen wir nämlich, der Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ, bringe mit, wenn du kommst. Und die Bücher, besonders die Pergamente. Also Paulus hatte in Troas noch verschiedene Dinge und die sollte er dann unbedingt noch in Rom haben. Und das kann man so verstehen, dass also Paulus diese Dinge noch dort gelassen hatte, eben als er verhaftet wurde und schließlich nach Rom in die Todeszelle kam. Und so können wir die zweite Gefangenschaft etwa auf 66, 67 nach Christus ansetzen. In Rom, kurz vor dem Märtyrertod, schreibt Paulus dann diesen ernsten, aber sehr bedeutsamen Brief. Man kann den Timotheusbrief schön einteilen, entsprechend den Kapiteln in unserer Bibel. Der erste Teil, Kapitel 1, zeigt Treue inmitten des Niedergangs. Da haben wir bereits gelesen, Paulus sagt, alle, die in Asien sind, haben sich von mir abgewandt. Aber Timotheus war ja auch in Asien. Und ihm sagt er in Kapitel 1, Vers 13, halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Also, Timotheus soll treu bleiben inmitten dieses Verfalls. Interessant ist der Ausdruck, halte fest das Bild gesunder Worte. Er sagt nicht nur, halte fest das Wort. Das wäre ja auch richtig und wichtig. Unter dem Abschnitt auf dem Blatt charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten. Punkt 4 steht zu Kapitel 1, Vers 13. Bild, gesunde Worte. Für Bild steht im Grundtext Hypotyposis. Und das bedeutet Umriss, Form, Muster. Das will sagen, Timotheus soll nicht einfach nur das Wort festhalten als solches, sondern eben auch das Wort in seinem ganzen Zusammenhang, in seiner ganzen lehrmäßigen Struktur. Das ist wichtig. Es geht also nicht nur, dass man bekennt, ja, ich stelle mich zur ganzen Bibel, sondern dass er dass die Lehre der Bibel auch im Sinn eines Gesamtzeugnisses, eine Gesamtlehre festhält. Diese gesunde Lehre, wie er sie von Paulus vermittelt bekommen hat. Und das nennt er auch das schöne, anvertraute Gut. Und das soll Timotheus bewahren, Vers 14, durch den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist kann uns helfen, diese gesunde Lehre der Bibel festzuhalten in Zeiten der Verwirrung. Ich lese jetzt, nachdem wir Verse 1 und 2 schon gelesen haben, am Anfang des Briefes, weiter in Vers 3. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie unablässig ich deiner gedenke in meinen Gebeten, Nacht und Tag voll Verlangen, dich zu sehen, indem ich eingedenk bin deiner Tränen, damit ich mit Freude erfüllt sein möge, indem ich mich erinnere des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst wohnte in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Diese Verse zeigen, welch tiefe, schöne Beziehung Paulus als Älterer zu Timotheus als jüngeren Gläubigen hatte. Und Paulus sagt, er denkt daran, wie Timotheus einen ungeheuchelten Glauben hatte, und den hatte er schon von seinen Vorfahren her vermittelt bekommen. Die Mutter und die Großmutter wird erwähnt. Gehen wir ganz kurz zu Apostelgeschichte 16. Dort finden wir, wie Paulus auf der zweiten Missionsreise in der Gegend von Derbe und Lystra wirkte. Apostelgeschichte 16, 1. Er gelangte aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein gewisser Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters, der ein gutes Zeugnis hatte von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausgehe, und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Orten waren. Denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Also auf der zweiten Missionsreise trifft Paulus Timotheus dort in dieser Gegend und nimmt ihn mit auf die zweite Missionsreise. Damals war er also schon gläubig. Aber Paulus kam ja auf der ersten Missionsreise schon nach in diese Gegend von Lystra und Ikonium. Das war Kapitel 14, Vers 1. Es geschah aber zu Ikonium, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen und also redeten, dass eine große Menge sowohl von Juden als auch von Griechen glaubte. Und dann geht Paulus weiter, Vers 8, nach Lystra, evangelisiert dort, und so entstehen Gemeinden. Paulus muss aber wegen einer Verfolgung weitergehen, aber immer noch auf der ersten Missionsreise kommt er dann nochmals zurück Das ist Kapitel 14, 21. Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochien zurück, indem sie die Seelen der Jünger befestigten und sie ermahnten, im Glauben zu verharren. Und dass wir durch viele Trübsal in das Reich Gottes eingehen müssen. Also Paulus war ein erstes Mal dort auf der ersten Missionsreise. Da kamen Menschen zum Glauben. Und auf der gleichen ersten Missionsreise ging er dann nochmals in diese entstandenen Gemeinden, hat dann Älteste eingesetzt, Vers 23. Und auf der zweiten Missionsreise kam er ein drittes Mal dorthin und da ist dieser gläubige Timotheus und er nimmt ihn mit. Nun ist es folgendermaßen. Timotheus kam auf der ersten Missionsreise durch Paulus zum Glauben. Und darum nennt er ihn in 2. Timotheus 1, Vers 2, Timotheus, mein geliebtes Kind. Also er ist durch ihn gewissermaßen zum Glauben gekommen. So wie Paulus sagt in Philemonbrief von dem Sklaven Onesimus, ich habe ihn gezeugt durch das Evangelium. Also Onesimus kam durch Paulus zum Glauben und wurde so sein geistliches Kind. Und offensichtlich ist Timotheus eben ein Christ geworden, auf der ersten Missionsreise von Paulus. Aber der war kein Atheist, sondern das war ein jüdisches Kind und wurde auch jüdisch im Glauben unterwiesen, schon von seiner Mutter und von der Großmutter. Und dieser Glaube im alttestamentlichen Sinn war nicht einfach nichts wert. Und darum sagt Paulus hier in diesem Brief, du hast einen ungeheuchelten Glauben und dieser Glaube war schon in deiner Mutter Eunike, in deiner Großmutter Lois. Sein Vater war ein Grieche. Also da war irgendwie ein Problem in dieser Ehe. Warum hat die Frau einen Nichtjuden geheiratet? Das hätte sie ja nach jüdischem, biblischem Gesetz, 5. Mose 6, hätte sie das nicht dürfen. Aber trotzdem, Mutter und Großmutter haben den jüdischen, biblischen Glauben weitergegeben. Und so war Timotheus im alttestamentlichen Sinn ein wahrer Gläubiger, so wie David und Mose und Abraham und die ganze Schar der Gläubigen im Alten Testament. Aber durch die Verkündigung des Evangeliums ist Timotheus ein Christ geworden. Da hat er das Evangelium und die Erlösung durch den Opfertod des Herrn Jesus Christus hat er eben erkannt und in Anspruch genommen. Aber schön ist eben, wie der Glaube da über Generationen schon weitergegeben worden war und das war die Grundlage für den Glauben ans Evangelium später. Lesen wir dazu noch aus Kapitel 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Hier wird erklärt, Timotheus hat die heiligen Schriften schon kennengelernt von Kind auf. Das geschah eben durch Mutter und Großmutter. Und was eindrücklich ist, das Wort übersetzt mit Kind, das wäre Punkt 13 hier auf dem Blatt, heißt Präphos. Präphos meint aber Kind im Sinn von Säugling. Das ist stärker. Also es gibt ja auch das Wort Technon für Kind, das wäre ganz allgemein. Aber Präphos meint wirklich das Kleinkind. Vom Kleinkindalter an kennt er die Heiligen Schriften. Und das ist doch eindrücklich. Gut, in der damaligen Kultur war das ja verbreitet, dass das Stillen eines Kindes länger ging, als das üblich ist bei uns, vielleicht bis 4 Jahre. Aber das zeigt, diese ersten paar Jahre wurden bereits ausgenutzt von Mutter und Großmutter, um dem Kleinen das Wort Gottes wertvoll, lieb zu machen. Das zeigt also, wie wichtig Bibelunterricht ist, bereits für das Kleinkindalter. Also junge Mütter und Väter sollen nicht denken, wir bringen sie ihm dann bei, die Geschichten, wenn er dann in den Kindergarten geht, wenn er dann in die Schule geht, ist schon zu spät. Ja gut, wenigstens dann. Aber eigentlich sollte man das einpflanzen viel, viel früher. Und das sehen wir übrigens auch in der Geschichte von Mose. Als Mose 40 Jahre alt war, war er plötzlich bereit, den ganzen Reichtum Ägyptens zu verachten, aufzugeben, weil er mit dem auserwählten Volk den Weg in Leiden und durch Schmach gehen wollte. Woher kam diese plötzliche Wende als 40-Jähriger? Nun, wir wissen, Mose durfte ja durch die Erlaubnis der Pharao-Tochter bei der Mutter aufwachsen, solange er gestillt wurde. Und dann musste er an den ägyptischen Hof. Also diese Zeitspanne von 0 bis vielleicht 4 Jahren, das wurde offensichtlich voll ausgenutzt, um den Samen zu säen im Herzen von Mose, der dann mit 40 Jahren Frucht gebracht hat. Und so sehen wir das eben auch ganz gleich bei Timotheus. Das Wort Gottes wurde gesät von 0, in der Zeit von 0 bis 4. Jetzt lese ich weiter in 2. Timotheus 1, Vers 6. Um welcher Ursache willen, also weil du so einen ungeheuchelten Glauben hast, um welcher Ursache willen ich dich erinnere, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist durch das Auflegen meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Für Gnadengabe steht im Griechischen das Wort Charisma. Also, es geht hier um eine geistliche Gabe. Um solche Gaben, wie sie erwähnt werden in 1. Korinther 12 bis 14, in Römer 12, Epheser 4 und anderen Stellen. Timotheus hatte eine solche Gnadengabe und Paulus sagt, du musst diese Gnadengabe anfachen. So wie ein Feuer, das am Erlöschen ist und da muss man wieder Sauerstoff hineinpumpen, um das Feuer wieder richtig aufleben zu lassen. Timotheus hatte eine geistliche Gnadengabe, um Gott zu dienen, aber es war in der Gefahr, dass es irgendwie vernachlässigt wurde. Und so musste das wieder neu Feuer bekommen, angefacht werden. Nun sagt Paulus, diese Gnadengabe, die ist in dir. Und dann sagt er, durch das Auflegen meiner Hände. Da stellt sich jetzt die Frage, wie werden geistliche Gaben vermittelt? Braucht es dazu eine Handauflegung oder bekommt man die Gnadengabe automatisch bei der Wiedergeburt, bei Bekehrung und Wiedergeburt? Nun, wenn man so liest, durch das Auflegen meiner Hände, könnte man denken, Paulus hat die Hände aufgelegt und dann hat Timotheus diese Gnadengabe bekommen. Das ist aber rein sprachlich nur eine Möglichkeit. Ich habe hier unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten unter Punkt 2 geschrieben, durch, griechisch dia, das Auflegen meiner Hände. Das Wort dia hat mehrere Bedeutungen. Es kann bedeuten, das, was folgt, ist das Mittel. Also durch das Auflegen meiner Hände, das Auflegen der Hände war das Mittel, sodass er diese Gnadengabe bekommen hat. Aber dia kann auch bedeuten, dass das, was folgt, das Kennzeichen ist. Ich gebe ein Beispiel. Hebräer 9, Vers 11. Ganz anderer Zusammenhang. Da geht es um das Kommen von Jesus Christus in diese Welt. Und jetzt lese ich ganz wörtlich. Christus aber, gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter, durch die größere und vollkommenere Hütte, die nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht durch Blut von Böcken und Kälber, sondern durch sein eigenes Blut, ist ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte. Überall, wo ich durchgelesen habe, steht im Griechischen dia. Also hier wird gesagt, Christus ist gekommen durch die vollkommene Stiftshütte im Himmel. Er ist nicht gekommen durch das Blut von Tieren, sondern ist gekommen durch sein eigenes Blut. Was heißt das? Das heißt, sein Kommen ist charakterisiert durch die himmlische Stiftshütte. Er kam also als Hoherpriester, der nichts zu tun hatte mit dem Tempel auf der Erde, sondern als Hoherpriester, der eben zu dem himmlischen Tempel gehört. Und sein Kommen war nicht gekennzeichnet durch das Blut der Tieropfer, sondern sein Kommen war gekennzeichnet durch sein eigenes Blut, das er dann gegeben hat. Das ist das Kennzeichen seines Kommens. Und darum wird das in der alten Elberfelder, wird dia hier übersetzt, in Verbindung. Ich lese jetzt nochmals den Text, wie die alte Elberfelder es hat. Christus aber, gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter, in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit oder in Verbindung mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit oder in Verbindung mit seinem eigenen Blut. Also dia kann den Charakter von etwas ausdrücken. Und jetzt, bevor ich zurückkomme auf die Ausgangsstelle, lesen wir noch 1. Timotheus 4, Vers 14. Im ersten Brief schon schreibt Paulus, vernachlässige nicht die Gnadengabe, Charisma, in dir, welche dir gegeben worden ist durch Weissagung, mit oder verbunden mit Händeauflegen der Ältestenschaft. Also hier wird gesagt, Timotheus hat seine Gnadengabe bekommen durch dia Weissagung. Ja, wie ist das gegangen? Durch Weissagung etwas bekommen. Nun, das bedeutet eben hier ganz eindeutig, deine Gnadengabe ist, die wurde bestätigt durch Prophetie. Das heißt, ein Prophet in der Gemeinde hat offenbar gemacht, dass Timotheus diese Gnadengabe, die er hatte, bekommen hat. Also, das Dia ist, die Prophetie kann ja nicht das Mittel sein, wie man die Gabe bekommt, sondern der Sinn ist, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, welche dir gegeben worden ist, in Verbindung oder charakterisiert durch Weissagung mit Hände auflegen der Ältestenschaft. Das wurde offenbar gemacht und dann haben die Ältesten der Gemeinde ihm die Hände aufgelegt, um diesen Dienst, der mit dieser Gabe verbunden ist, zu bestätigen. Denn Hände auflegen bedeutet immer Identifikation. Der Sünder im Alten Testament, der ein unschuldiges Opfer brachte, musste die Hände auflegen und dann wechselten die beiden. Die Schuld des Sünders wurde dem unschuldigen Tier zugerechnet. Es wurde mit ihm durch Handauflegen identifiziert. Die Ältesten haben die Hände aufgelegt und haben von der örtlichen Gemeinde her sich identifiziert mit dem Dienst des Timotheus. Durch Weissagung wurde das offenbar gemacht, welchen Auftrag Timotheus hat. Und jetzt in 2. Timotheus 1 lesen wir, dass auch Paulus seine Hände aufgelegt hat. Das heißt also, sein Charisma, seine Gabe war apostolisch bestätigt. Und damit hatte Timotheus einen ganz speziellen Dienst, denn alle Christen wussten damals, er war zwar kein Apostel, aber er war von dem Apostel Paulus in seinem Dienst voll bestätigt. Und das gab ihm natürlich eine spezielle Autorität, wie das niemand heute von sich beanspruchen kann, weil wir ja keine Apostel mehr haben. Aber es stellt sich immer noch die Frage, wann bekommt ein Gläubiger seine Gnadengabe? Schlagen wir auf, 1. Petrus 4, Vers 10. Und bedenken wir, Petrus schreibt hier ein Rundschreiben an unzählige Christen in verschiedensten Gemeinden in vielen Provinzen der heutigen Türkei. Ich muss das zuerst beweisen. 1. Petrus 1, Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Also über viele Landstriche hinweg. Und jetzt sagt er diesen wiedergeborenen Gläubigen in Kapitel 4, Vers 10, je nachdem ein jeder eine Gnadengabe, Charisma, empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, welchem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In meiner Bibel habe ich besonders angestrichen, hier in Vers 10, ein jeder. Nicht einige oder viele. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Petrus geht also davon aus, dass jeder einzelne Wiedergeborene, er spricht ausdrücklich zu Wiedergeborenen, Kapitel 1, Vers 3, hat eine Gnadengabe empfangen. Ja, kannte Petrus alle diese Gläubigen? Nein. Aber wenn er an all diese Wiedergeborenen überall dahin schreibt, konnte er davon ausgehen, dann hat auch jeder eine Gnadengabe. Also offensichtlich wird die Gnadengabe wird von Gott gegeben, zusammen mit der Wiedergeburt. Und so kann jeder Gläubige von sich sagen, dass er eine Gnadengabe hat. Man weiß nicht unbedingt welche. Das wird sich mit dem Wachstum im Glauben wird das deutlich machen, ob jemand eine Gabe hat als Evangelist oder als Lehrer oder als Hirte und so weiter und so fort. Wie kann man das übrigens herausfinden? Ganz einfach. So wie beim Medizinstudium. Wenn man Medizin studiert, muss man einfach alles machen. Und dann im Verlauf des Studiums merkt man, dass irgendwie einem liegt das besonders irgendwie so Schneiden und Schnitzeln, ja. Und der kann dann sich spezialisieren als Chirurg. Und ein anderer merkt irgendwie, ich kann gut mit den Leuten reden, ich kann irgendwie gut auf sie eingehen und habe Verständnis für sie. Und dann macht er vielleicht eine Spezialausbildung als Psychiater. Ja? Und ein anderer merkt irgendwie, ich kann einfach alles gut. Und dann wird er ein Allgemeinpraktiker. Das sind die, die alles können. Also so geht das. Wir müssen uns nicht zu viel den Kopf zerbrechen. Welche Gnadengabe habe ich? Sondern da, wo der Herr uns Aufgaben zeigt, sollen wir das auch machen. Nicht in einer Hyperaktivität, aber da, wo der Herr uns zeigt, das ist jetzt meine Aufgabe. Und dann merkt man mit der Zeit, wo man eine besondere Begabung hat. Und so entdeckt man eben seine Gnadengabe. Im Fall von Timotheus war das sehr außergewöhnlich, dass das eben sogar durch Prophetie, denn die biblischen Propheten waren ja immer noch da, Schreiber des Neuen Testaments waren da. Und so wurde seine Gabe offenbar gemacht und sie wurde auch noch apostolisch, nicht nur durch die Ältesten, sondern apostolisch bestätigt durch Paulus. Und damit hatte Timotheus einen ganz besonders wichtigen Dienst in der Grundlegung der Gemeinde. Und Timotheus wird nun eben ermutigt, er soll diese Gabe ja nicht vernachlässigen, sondern sie anfachen. Und diese Ermahnung gilt uns auch. Wir können unsere Begabung oder unsere Begabungen, die wir geistlich, als geistliche Gaben haben, können wir einschlafen lassen. Das soll nicht geschehen. Sondern wir sollen das immer wieder anfachen, dass es auch wirklich aus Inbrunst zu dem Herrn gebraucht wird. Zum Beispiel von Apollos heißt es in Apostelgeschichte 18, dass er die Dinge von Jesus sorgfältig lehrte mit Inbrunst. Der hatte ein inneres Feuer. Das war nicht einfach so sachliche Abhandlung, sondern man merkte, dass das bewegt diesen Mann. Da war die Gnadengabe eben angefacht. Und jetzt wird begründet, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Timotheus war also offensichtlich ein etwas ängstlicher Mensch. Und wir sehen das auch im 1. Korintherbrief. Da sagt er, er möchte Timotheus zu den Korinthern schicken. Und dann ermahnt er die Korinther, seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sei. Ich gebe die Stelle kurz an. Wäre mir ähnlich gegangen. Weil in Korinthern, das war wirklich eine ganz spezielle Gruppe von Gläubigen. Da konnte es ja sehr, sehr wild und chaotisch zu und her gehen. Und so lesen wir in 1. Korinther 10, 16, Vers 10. Wenn aber Timotheus kommt, so sehe zu, dass er ohne Furcht bei euch sei. Denn er arbeitet am Werk des Herrn, wie auch ich. Es verachte ihn nun niemand. Geleitet ihn aber in Frieden, damit er zu mir komme, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Also, Timotheus hatte ein bisschen Angst vor diesen Leuten in Korinth. Und da musste er ihnen extra sagen, also, passt auf, dass der ja nicht in Furcht unter euch sein muss. Und hier wird er angespornt, der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat bei der Wiedergeburt, ist nicht ein Geist, der uns Furcht vermittelt, sondern er ist ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, und man kann übersetzen, Selbstbeherrschung. Das ist interessant, diese Ausdrücke unter Punkt 3 habe ich geschrieben, dass diese drei Namen des Heiligen Geistes einen Bezug haben zu 1. Korinther 12, 13, 14. Das sind ja gerade die Kapitel über die Gnadengaben. In 1. Korinther 12 werden viele Gnadengaben aufgelistet und vorgestellt. Und da wird immer erklärt, dass der Heilige Geist es ist, der durch diese Gaben wirkt. Also da geht es um die Kraft bei der Ausübung der Gnadengaben. Dann kommt Kapitel 13, da wird erklärt, die Liebe ist das Höchste. Und es ist so wichtig, dass diese Gaben in der Liebe zu Gott und den Erlösten ausgeübt wird. Und da haben wir dann diese Verse, das Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13. Und dann in 1. Korinther 14 wird erklärt, diese Gaben muss man mit Verstand anwenden. Mit Besonnenheit. Er sagt, ihr könnt Fremdsprachen sprechen. Offensichtlich konnten einige in Korinth in Sprachen reden, also Fremdsprachen sprechen, ohne sie gelernt zu haben. Was nützt das, wenn die in Korinth, sagen wir mal, Arabisch sprechen und niemand versteht sie? Das bringt überhaupt nichts. Dann sage ich, überlegt euch doch mal. Es nützt doch mehr, dass ich 5 Wörter sage, in einer verständlichen Sprache für die Anwesenden, als 10.000 Wörter in einer Fremdsprache. Also da sagt er, seid doch keine Kinder am Verstand. Interessant ist, also dort wird auf den Verstand hingewiesen. Man muss mal überlegen, was bringt etwas und was bringt nichts. Darum wird in diesem Kapitel werden das Sprachenreden als Gnadengabe Gottes und die Weissagung einander gegenübergestellt. Und da wird erklärt, Weissagung, also Reden, wird erklärt zur Ermahnung, Tröstung und Ermunterung, der Erbauung, das ist immer nützlich. Sprachenreden ist nur dann nützlich, wenn man Arabisch kann, als Gnadengabe. Wenn solche da sind, die Arabisch verstehen, sonst bringt es nichts. Und in Korinth war es halt nicht so wie in Jerusalem bei Pfingsten. Da waren halt viele Juden aus allen möglichen Ländern, aus 3 Kontinenten waren da und die konnten diese Fremdsprachen verstehen. Aber Paulus sagt in 1. Korinther 14, wer in einer Sprache spricht, redet Geheimnisse. Redet nicht Menschen, sondern Gott, denn er spricht Geheimnisse, denn niemand versteht es. Ja, in Korinth waren eben die Fremdsprachigen nicht das Normale in der Gemeinde und so nützt das nichts. Also da wird gegenübergestellt, ihr müsst doch besonnen euch überlegen, was bringt etwas? Und das kommt ja aus der Liebe heraus. Ich will nicht mich selber verwirklichen, sondern ich möchte dienen den anderen. Das ist die Liebe. Und wenn ich diese Liebe habe, dann möchte ich ja, dass das, was ich weitergebe, verstanden wird. Und nicht einfach über die Köpfe hinweg geht. Und das ist manchmal schwierig, je nach Themen. Aber da muss man sich eben bemühen, verständlich zu sein. Und so sehen wir also in 1. Korinther 14 das Thema der Besonnenheit. Und so geben diese 3 Namen hier in 2. Timotheus 1, Vers 7 die Titel für die 3 Kapitel. 1. Korinther 12, der Geist der Kraft. 1. Korinther 13, der Geist der Liebe. Und 1. Korinther 14, der Geist der Besonnenheit. Oder selbst beherrschen. Ich lese weiter. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Merken wir, wir haben da ganz konkrete Befehle. Wir hatten schon Vers 6 einen feinen Befehl. Ich erinnere dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Aber dann stärker als Befehl, Vers 8 jetzt, so schäme dich nicht. Und im gleichen Vers, leide Trübsal mit dem Evangelium. Jetzt haben wir da schon 3 Aufforderungen oder Befehle. Ich habe unter Punkt 1 geschrieben, im 2. Timotheusbrief, findet man mehr als 30 persönliche Befehle. Und ich habe das so gemacht, in meiner Bibel habe ich alle diese Befehle mit einer speziellen Farbe angestrichen. Und wenn ich so durch den Bibeltext gehe, sehe ich sofort, wo ist ein Befehl. Und es gibt manchmal Leute, die sagen, was will eigentlich Gott von mir? Da muss man schnell mal durch den 2. Timotheusbrief hindurchgehen, da haben wir schon 30 Punkte, die der Herr von mir will. Ja? Und wenn einem das nicht genügt, kann man das gleich im 1. Timotheusbrief machen, haben wir nochmal 30 etwa. Und wenn das auch zu wenig ist, kann man noch den Titusbrief dazu nehmen, haben wir nochmal 30, haben wir schon 90 Befehle. Also die Bibel ist schon recht konkret. Und was jetzt eben noch besonders ist am 2. Timotheusbrief, ich habe gesagt, das ist ein Endzeitbrief, weil hier besonders die letzten Tage der Christenheit im Visier stehen. Und da haben wir also hier Befehle, die besonders wichtig sind für Christen in der Endzeit. Natürlich, in der Bibel ist alles wichtig, aber es gibt Briefe im Neuen Testament, die haben zum Beispiel in der ersten Zeit der Christenheit eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Sie haben ihre Bedeutung immer noch heute. Aber es gibt auch Briefe im Neuen Testament, die haben in der Endzeit eine ganz besondere Bedeutung, obwohl sie schon damals für Timotheus ganz bedeutsam waren. Merkt man, was ich sagen will. Also ich schwäche nichts ab. Aber der 2. Timotheusbrief hat also insofern für uns Christen heute eine ganz bedeutende Aussage, weil wir müssen diese Befehle anschauen in Verbindung mit der Endzeit. Also Befehle, die besonders in unserer Zeit ganz wichtig sind.
Sie hörten soeben von Rogi Libi den ersten Teil des Themas, der zweite Timotheusbrief.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Rogi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Rogi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogelibi.ch. Ich buchstabiere ROGERLIEBI.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.